Da heißt es, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Das ist eine Übersetzung, die ziemlich korrekt am Originalwortlaut ist und nicht sehr viel deutet. Übrigens, wenn ihr das seht, Täter des Werkes, ihr kennt wahrscheinlich Täter des Wortes, steht aber so nicht da, steht Werkes in diesem Vers. Vers davor sagt Wort, dieser Vers Werk. Also, die bemühen sich echt, korrekt zu sein. Die wollen das halt nicht ändern, was da steht. Ich war vor kurzem im Hauskreis, da haben wir diesen Vers unter anderem auch angeguckt und es war zu viel. Für die meisten, die dabei waren, war es zu viel. Der Vers war wie ein Enigma, es war überhaupt nicht klar, was da gemeint ist. Okay, jetzt lese ich mal den Vers in der Übersetzung aus Neues Leben. Also auch da, nichts gegen diese Bibel an sich. Aber ich gar nicht. Aus Neues Leben. Da heißt es jetzt, wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, der andere hat gesagt, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, das vollkommene Gesetz Gottes. Also es ist schon, ich sage ganz ehrlich, das ist für mich echt schon ein Unterschied, und zwar ein ziemlicher. Und dann geht es weiter, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich daran. Das heißt, die Neues Leben Übersetzung versucht es einfacher lesbar zu machen, aber damit macht sie Aussagen, die auch viel konkreter sind als die zum Beispiel Elberfelder. Weil hier sagt also Neues Leben sagt ganz klar, das vollkommene Gesetz Gottes, nicht Gesetz der Freiheit. Das Gesetz Gottes, damit könntest du ja sogar das Alttestamentgesetz meinen. Das ist plötzlich gar nicht mehr so klar. Und da steht sogar so noch, es muss befolgt werden. In der Neuen Hoffnung steht, und befolgt. Das ist wirklich was anderes, als was da steht, auch im Griechischen. Es ist gedeutet. Und es ist auch, also an dieser Stelle zumindest, nicht mit sehr viel Weisheit gedeutet. Es klingt einfacher, es ist leichter zu lesen, aber es ist inhaltlich nicht mehr da, wo es vorher war. Auch hier, ich sage nicht, dass diese Übersetzung irgendwie groß vom Satan selbst ist. Das sage ich nicht, aber ich möchte darauf hinweisen. Zwei Fragen stellen sich bei solchen Bestrebungen. Erstens, ist es notwendig, das Wort Gottes in einer möglichst leicht lesbaren Form verfügbar zu haben? Ist das wirklich notwendig? Ist das etwas, was wir auch als Problem in der Schrift sehen und davon hören? Ist das wirklich ein Problem? Wie viele Leute haben denn in der frühen Gemeinde überhaupt lesen können? Da konnten die meisten überhaupt nicht lesen. Die mussten sich damit zufrieden geben, das Wort zu hören und dann erklärt zu bekommen. Lesen konnten die selber gar nicht. Also es ist ein ziemlicher Kontrast. Also in der Schrift sehen wir so einen Bedarf, möglichst einfach klingende Übersetzungen zu schreiben, nicht. Aber das ist die Frage, das sehen wir danach noch. Die zweite Frage ist dann auch, ist es möglich, dass ein solches Bemühen um eine einfache Version der Bibel, dass die Bibel dadurch verändert wird? Kann das sein? Und die Frage ist, darf man das? Und auf beide Fragen möchte ich in umgekehrter Reihenfolge in eine kurze Antwort darauf eingehen. Also erstens, das Anliegen, die Schrift leicht zugänglich zu machen, leicht verständlich lesbar zu machen, zum Beispiel in Deutsch, gibt es im Englischen auch das Anliegen. Dieses Anliegen, darf das die Bibel wirklich verändern? Und die Antwort auf diese Frage muss, denke ich, ein klares Nein sein. Innerhalb der sogenannten orthodoxen Gemeinde, und damit meine ich die Gemeinde, die an der Bibel festhält, die Gemeinde, die in der Evangeliumstradition steht, die reformierte Gemeinde, all das meine ich. Ich meine nicht die griechische und römisch-orthodoxe, die griechische und russisch-orthodoxe Gemeinde meine ich nicht. Ich meine die Orthodoxie unserer Art von Gemeinde, die Treue zum Wort. Eine der wichtigsten Grundlagen in so einer Gemeinde ist, dass wir uns nicht aussuchen können, was die Schrift zu sagen hat, sondern dass wir das nehmen, was sie sagt, und dass wir das annehmen. und dass wir es nicht umdeuten. Es gibt so einen Vers in der Bibel, der dazu was sagt. 2. Petrus 1, Vers 19. Es ist ein Vers, der sogar uns darauf hinweist, dass es gefährlich sein kann, wenn wir diesen Vers nicht beachten. 2. Petrus 1, 19. Da heißt es, im Zusammenhang kann ich jetzt nicht aufrollen, das wäre definitiv zu lang. Einfach um den Vers mal für sich hinzustellen, die nächsten zwei Verse. 2. Petrus 1, 19. Und so heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe. Da geht es um das Wort Gottes, das Wort des Christus. Darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das heißt, ich achte auf das Wort, ich lerne es, ich lasse es mich verändern, bis dann endlich mal in mir selber Licht wird, so richtig Licht wird. Indem ihr dies zuerst wisst, achtet auf dieses Wort, indem ihr dies zuerst wisst und achtet sorgfältig drauf. Achtet in einer Art und Weise drauf, dass ihr wisst, dass keine Aussage der Schrift, Weissagung der Schrift, aus eigener Deutung geschieht. Das Wort ist nicht offen für Deutung subjektiver Art. Es ist nicht so verwendbar. Ein iPad ist nicht dafür gedacht, dass man Knoblauch drauf schneidet. Man kann es machen, aber die Anleitung des iPads sagt, mach es so nicht. Und die Anleitung der Bibel sagt, nicht eigenmächtige Deutung. Das muss man im Zusammenhang lesen, dann merkt man, dass das passt. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen auch nur selbst hervorgebracht. Allein das sollte uns schon was zu denken geben. Sondern von Gott her redeten die Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Wenn man also mehr deutet, als die Bibel übersetzt, sage ich mal, was da geschieht, ist ein Effekt, den nennt man gerne stille Post. Kennt ihr das? Was ist stille Post? Du sagst jemand was und der jemand sagt dann weiter an die nächste Person. Und dann nochmal an die nächste. Und was am Ende rauskommt, ist meistens nicht das, was am Anfang gesagt wurde. Und wenn du jetzt, angenommen, du nimmst jetzt wirklich die Schriften, wie sie ganz am Anfang waren, und jetzt übersetzt du die ins Deutsche, übersetzt sie aber schon so ein bisschen ziemlich frei und deutest sie schon so ein bisschen, ne? Jakobus, dieser Vers, dann hast du schon stille Post gemacht. So wie es im Original war, geht es eh nicht, ist es ja eh schon eine andere Sprache, aber selbst das wird noch gedeutet über die Übersetzung hinaus und das ist stille Post. Will ich das wirklich haben, bei so etwas wie dem Wort Gottes? Ganz ehrlich, also ich mag es nicht. Ich möchte es nicht. Weil dann ist echt die Frage, auf was kann ich mich nur verlassen hier? Also, wie stille Post funktioniert, ist klar. Es gibt natürlich immer die Deutung, die durch die Übersetzung selber geschieht. Wenn ihr zum Beispiel in Matthäus 1, Vers 18 darüber lest, dass Maria, also sie wurde erfunden, dass sie schwanger war. Den Vers kennt ihr. Das Problem ist nur, im Griechischen gibt es das Wort für schwanger nicht. Nicht so. Wenn ich das Wort für Wort, ich muss es in Mitte Übersetzung, muss ich das deuten. Aber nur so, weil es halt übersetzungsmäßig notwendig ist. Im Griechischen, wenn du es original übersetzt, könnte man sagen, sie wurde erfunden, dass sie es vom Heiligen Geist im Schoß hat. Sie hat es im Schoß. Die Redewendung, ich habe es im Schoß. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe es im Rücken. Ja. Das ist ein Idiom, also Idiom kann man fast sagen. Ja, das ist so ein Ding, das musst du irgendwie, wenn du das Original hinstellst, so wie der Psalm 18. Gott ist zornig. Ja, von wegen, was steht im Hebräischen? Gerne in der Schrift. Seine Nostrillen weiten sich und es kommt Rauch raus. Der ist zornig. Sag halt, er ist zornig. Nein, schreiben wir anders in unserer Poetik, bei den Hebräern oder Aramäern. Ist klar, da muss ich dann irgendwie verständlich übersetzen, aber ich muss nicht die ganze Bedeutung des Satzes umdrehen in der Übersetzung. Und da ist die Grenze. Da ist die Grenze. Wenn man ganze Sätze hinlegt oder Abschnitte der Schrift hinlegt und diese, weil sie zu geistlich sind, zu theologisch klingen, dann umdeutet und modernisiert, dann wird es gefährlich. Dann kommt es zu Veränderungen im Wort, die ganze Aussagen von Textpassagen komplett in ein anderes Licht stellen. Und wenn das passiert, dann sind wir mit der Gemeinde und wir sind schon da. Meine Erfahrungen der letzten wenigen Wochen haben es massiv zugespitzt. Wir sind da. Die Gemeinde ist sich nicht sicher, was hat Gott wirklich gesagt? Was hat er wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Oder was hat er denn gesagt? Ja, oh ja, das kann ja keiner so genau wissen. Die haben ja damals auf Griechisch geschrieben oder auf Hebräisch geschrieben. Oder wie auch immer. Nicht alle müssen diese Sprachen können. Aber wir sind an einem Punkt, wo wirklich jetzt die Frage ist, aber Gott sagt doch, ich soll dies und jenes tun. Ich soll doch glauben und soll diese Dinge tun. Ja, aber was genau hat er genau gesagt? Was genau hat er denn gesagt? Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt zunehmend in die Gemeinden durch diesen Reifen hüpfen. Was genau ist denn wirklich eigentlich am Anfang in der Bibel drin gewesen? Was geschieht? Also das ist ein Punkt, wo unser Widersacher uns genau da hat, wo er uns haben möchte. Sag ich, genau da. Weil dann befasst du dich ständig damit, ist es überhaupt noch sicher, was da drin steht. Weil ich einfach nicht genau weiß, was da am Anfang drin gestanden ist. Es erinnert sehr an Genesis 3, an 1. Mose 3. Also was geschieht, wenn man nicht auf Gottes Deutung der Schrift achtet? Erinnert euch, wie Jesus das vom Satan zitierte Wort korrigiert hat, mit der Schrift, hat es korrekt gedeutet. Was passiert, wenn man das nicht macht, zeige ich euch mal an einem Vers. Und das ist mitunter der Auslöser für diese Predigt gewesen. Epheser 2, Vers 10. Ich frage jetzt nicht, wer welche Übersetzung hat. Das ist ein schlechter Zeitpunkt in so einer Predigt. Epheser 2, Vers 10. Und noch einmal an die Gäste, die heute das erste Mal da sind. Diese Art von Predigt ist sehr ungewöhnlich für diese Gemeinde. Normalerweise immer auslegerische Predigt. Ansonsten werden die Leute rausgeworfen, mit Tomaten beworfen. Nicht ganz so, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, ich lese es mal von der Elberfelder. Ne? Denn wir sind sein Gebilde, manche sagen auch, wir sind seine Schöpfung. Das heißt, wir Christen, so kann man es ganz grob anwenden, wir sind Gottes Schöpfung, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dieser Vers hat in verschiedenen Übersetzungen dann ein gewisses Eigenleben angenommen und wird wahnsinnig gerne für sehr, sehr populäre Literatur verwendet, wenn er anders übersetzt wird. Ich möchte euch mal den Vers aus, welchen habe ich denn? Die Neue Evangelistische, glaube ich, ist es. Ja. Da heißt es anders. Also Elberfelder fängt es an mit, denn wir sind seine Schöpfung. Das denn fehlt schon mal komplett bei der Neue Evangelistischen. Das heißt, es wird entkoppelt von dem, was davor steht. Wenn das denn drin ist, fragst du dich, warum steht da denn? Was war denn da davor? Die Neue Evangelistische hat es einfach weg. Und im Griechischen steht es drin. Wisst ihr, was denn heißt im Griechischen? Gar. Gar heißt es. Also nicht der Braten ist gar, sondern griechisch gar, denn. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. A masterpiece. Da gibt es Literatur im Englischen drüber. Wahnsinn. More than the masterpiece. Es gibt da unglaublich viele Sachen. Und nur wegen dieses einen Verses, der so übersetzt wird, da werden auf eine Art der Übersetzung Gebäude aufgebaut, das ist ungeheuerlich. Also fast unglaublich, ungeheuerlich. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir unser Leben damit gestalten. Dieser Vers hat sich verselbstständigt. Ich bin vor kurzem auf diesen Vers in der Auslegung getroffen, in einer Kurzserie zum Thema Was ermutigt dich durch die Tatsache, dass du Christ bist? Wer bist du in Christus? Es war so eine Serie, wo man sich sozusagen ständig einredet, man ist einfach nur noch, also die Sonne scheint 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Leben. Und dieser Vers, wenn er so übersetzt wird, dieses Meisterstück, ich bin Gottes Meisterstück, Meisterwerk, wird auch gern gesagt. Das klingt besser, wenn ich sage, ich bin sein Gebilde. Ich bin Gottes Gebilde oder ich bin Gottes Meisterstück. Was gefällt euch besser? Ja, müsst ihr nicht sagen. Aber was klingt positiver? Ich würde sagen, das Meisterstück. Natürlich, du bist Gottes Werk, also von Gott gemacht. Du bist also sein Meisterstück. Weil Gott macht ja alles super. Also quasi etwas Tolles bist du. Wunderbar gemacht, steht doch bestimmt auch in einem Psalm im Alten Testament. Natürlich. Aber nicht hier. Aber ist ja egal, weil irgendwo steht sowas Ähnliches, also wird es hier das auch heißen. Ist nicht wahr. Du bist wundervoll, du bist richtig wichtig, du bist Gottes Meisterstück. Es steht ja irgendwo in der Bibel, dass Gott sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Das machen wir auch noch rein, in diesen großen Topf. Du kannst dir quasi richtig gut vorkommen. Und eben vor allem als Nachfolger von Jesus. Denn in Christus Jesus sind wir ja das Meisterstück von Gott. Glaubt's oder glaubt es nicht? Aber so wird es dann diskutiert. In Kleingruppen und so weiter. Und noch besser, schau, wie viel Lebenszweck du jetzt bekommst dadurch. Du bist total gescheitert in der Welt, aber Gott gibt dir genau das, was du eigentlich in der Welt haben wolltest. Ja, er gibt dir schon was, aber nicht, was du in der Welt haben wolltest. Dafür ist er nicht da. Aber so wird es verstanden. Schau, wie viel Lebenszweck du jetzt bekommst. Du bist relevant, du bist wichtig, du bist ein Meisterstück. Du darfst ganz tolle Dinge sogar tun. Du hast einen Zweck in dem, was du tust sogar. Und Gott hat all das nur für dich gemacht. So geht es dann weiter. So lieb und herzlich von Gott. Es tut mir so gut, dass wenigstens einer mich mag. Die Welt behandelt mich immer so grob, als ob ich nichts Besonderes wäre. Aber Gott, der gibt mir genau das, was ich mir von der Welt eigentlich gewünscht habe. Anerkennung, Zuneigung. Und was er mir einfach nicht geben will. Selbstwert. Mein Selbstwertgefühl. Jetzt sind wir angekommen. Vom Meisterstück in Epheser 2,10 zum Selbstwertgefühl. Das ist vielleicht eine gut gemeinte Auslegung, aber ist das wirklich das, was da steht? Ist es das, was da steht? Wie ist denn Gottes Deutung von Epheser 2,10? Ist dieser Vers dafür gegeben, dass ich mir besser vorkomme? Es hilft immer, drumherum zu lesen. Wenn man genau das Wort ansieht, das da mit Meisterwerk übersetzt wird, dann ist das eine Bedeutung, die das griechische Wort gar nicht hat. Das Wort sagt einfach, du bist Gottes Tun. Du bist das, was Gott gemacht hat. Schöpfung ist ein bisschen grenzwertig, weil es einfach ein anderes Wort für Schöpfung gibt. Du bist das Gottes Tun. Du bist das Gottgetane. Du bist das von Gott Gemachte. Aber Meisterwerk steht da nicht. Dass es immer toll ist, was Gott macht, ist klar. Aber da steht nicht, dass du jetzt dir das Meisterwerk hier einreden kannst. Es hat eine Färbung, die da nicht drin steckt. Die Färbung Meisterstück zu sein, die gibt es in diesem Text so nicht. Nehmt sie aus einem anderen Vers. Es gibt andere Verse, wo ich sagen würde, da stimme ich zu. Da kannst du das vielleicht noch rausziehen. Aber nicht hier. Es fällt sogar in der deutschen Übersetzung hier die neue evangelistische auf. Es fehlt etwas im Satz. Es fehlt das Denn. Woher kommt das? In welchem Zusammenhang spricht er denn? Wir sind Gottes Werk in Jesus Christus. Gibt es da einen Zusammenhang? Natürlich. Gibt es immer. Wir müssen mal darauf achten, wie Gott selbst deutet. Und dafür müssen wir in der Schrift zurück und uns fragen, hat Gott mit Epheser 2,10 wirklich sagen wollen, dass Christen ein stärkes Selbstwertgefühl haben sollen? Wir sind auch wer. Also eigentlich ein weltlicher Ansatz. Weil wir sein Meisterwerk sind. Wir sind quasi was Besseres sogar. Das geht ja fast gleich in die Richtung. Steht das da? Nun, wenn Gott so eine Deutung an dieser Stelle möchte, dann müsste ich das eigentlich direkt davor und danach im Text auch finden. Passt das? Dass ich mir als Christ etwas darauf einbilden kann, Christ zu sein, gerettet zu sein vielleicht sogar. Ist das, was wir sehen in der Schrift? Gott hat dich gerettet, du musst also irgendwie was Besonderes sein. Ihr merkt langsam, was das Problem ist. Das ist eigentlich ja genau das Gegenteil, was in der Schrift steht, oder? Rettet Gott uns, weil wir sowas Besonderes sind, weil wir es wert sind, weil wir es verdient haben. Das ist doch alles der gleiche Topf, ne? Es geht alles in diese Richtung. Und ich erwähne es nur, weil mir das permanent entgegenschlägt im Moment. Nicht hier, keine Sorge, aber woanders. Ich möchte mal Epheser 2 von Vers 1 ablesen. Und dann sagt mir noch, danach bitte, ob Epheser 2,10 für mein Selbstwertgefühl gegeben wurde. Ich lese mal, ja? Epheser 2, Vers 1. Auch euch, also Paulus spricht natürlich Christen oder auch übrigens Christen an, die sowohl aus dem Judentum als auch Heidentum kommen, euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Das ist aber nicht so gut für mein Selbstwertgefühl. Er sagt, ich bin tot. Das müsste mich jetzt erstmal eigentlich runterziehen. Aber ist ja egal, Epheser 10, da steht ja irgendwas mit Meisterstück. Nö, steht nicht. Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, der geht eigentlich schon mal in das Negative erst rein, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Der sagt eigentlich lauter Sachen, über die ich für dich gar nicht stolz sein kann. Ja? Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren. Also Gott fand mich überhaupt nicht so toll. Er war zornig auf mich. Also ihr wisst, wie das heißt bei Gott. Zornig. Gott aber, der reich ist, nicht ich, sondern Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Jetzt kommen wir dem Vers 10 immer näher. Und wie gesagt, immer bitte jetzt auf dem Schirm haben, ist der 10 für mich da, damit ich mir besser vorkomme? Ist er dafür gegeben? Gott, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Herrlichkeit. Das sind alles Sachen, die eigentlich er gemacht hat und nicht ich, oder? In der Herrlichkeit. In der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Da geht es um lauter Sachen, die Gott erstmal tut, und zwar erstmal für seinen Zweck und nicht für mich. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich ein größeres Selbstwertgefühl einrede. Genau das steht hier im Gegenteil da, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde. Im Griechischen steht sogar autuga und so weiter. Heißt, autu heißt, sein Gebilde sind wir. Betonung auf, sein sind wir. Er hat es gemacht. Es ist der Hammer, wie umgekehrt das ist in Wahrheit. Absoluter Hammer. Ich spreche etwas hemdsärmelig gerade, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Denn sein Gebilde sind wir. In Christus Jesus geschaffen, vollkommen ohne unser Zutun, zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Auch wieder, die Gott vorbereitet hat. Wieder, nicht du bildest dir auf das was ein, was du jetzt tust und sagen kannst, du tust es für Gott. Damit wir in ihnen wandeln sollen. Und die Ermahnungen gehen ja weiter, also auch danach. Wow. Ja. Und jetzt nochmal die Frage, steht in Epheser 2,10, dass wir ein Meisterstück sind? Und ist da irgendein Anzeichen dafür, dass wir uns darauf was einbilden können? Nein. Natürlich gibt es diese Aspekte in der Schrift, aber nicht hier. Es ist umgedeutet. Allein schon durch die Art der Übersetzung wird die Falle gestellt, ein Stück weit. Wenn diese Art von Übersetzung auf eine Gemeinde trifft, die sowieso nicht so gerne den Kontext liest, dann kannst du dir vorstellen, wo das hingeht mit der Gemeinde. Es steht genau das Gegenteil da. Gott will uns doch aus etwas retten, was uns eigentlich nicht so toll gefällt als Botschaft. Dass wir eigentlich gar nichts verdient haben. Warum sollte er in so einem Vers mir sagen, du, jetzt kannst du dir echt was drauf einbilden. Vorher habe ich dich dafür strafen wollen, dass du zu viel Selbstwertgefühl hattest, aber jetzt voll gut. Nicht nur, dass der Vers an sich vollkommen missverstanden wird, sondern wenn ich mich darauf jetzt konzentriere, ist mir fast der Rest der Passage egal. Und das ist ein Problem. Letzter Punkt. Ich lande. Ja, gerade noch rechtzeitig. Müssen Bibelübersetzungen möglichst leicht verständlich und leicht zu lesen sein? ist das ein Bild, das wir vermittelt bekommen in der Schrift? Ich meine, wir haben dieses Bild in der Schrift nicht. Wir haben in der Schrift sogar die Ansage, dass die Gemeinde sogar Lehrer hat. Also es ist eine ziemlich klare Andeutung, dass die Gemeinde sogar Lehrer braucht, obwohl sie das Wort hat. Wir haben 2. Timotheus, wir brauchen jemanden, der das Wort recht teilt. Timotheus war ein Diener der Gemeinde. Wir haben Epheser 4, wo drin steht, Gott hat Lehrer und Hirten gegeben. Wir haben viele Punkte in der Schrift, die uns ganz klar darauf hinweisen, dass Gottes Wort uns nicht das schuldet, dass es leicht lesbar ist, sondern dass Gott selbst es immer wieder aufschließen möchte. Gott hat das Verständnis seines Wortes an vielen Stellen und das Sein Wirken gestellt, ganz absichtlich. Und wenn ich jetzt versuche, das hier leicht lesbar zu übersetzen oder zu gestalten, dann versuche ich ihm so ein bisschen das Wasser abzugraben. Und das ist nicht weise. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir das Ganze haben. Die Bibel muss geistlich sein. Sie hat Dinge darin, die die Welt nicht interessiert. Die Bibel gebraucht das Wort für Sünde. Wie soll ich es denn übersetzen? Schlimme Dinge. Schlimme Sachen. Jesus hat nicht zu dem Mann, der gelähmt war, gesagt, Sohn, deine schlimmen Sachen, die du gemacht hast, sind dir vergeben. Hat er nicht gesagt. Und ich sage es zu meinem Sohn auch nicht. Aber wir haben jetzt Erfahrung gemacht in letzter Zeit, wo die Eltern ihren Kindern genau das so sagen. Ah, das ist uns zu klein, da kann man nicht Sünde sagen. In einer Gemeinde. In einer Gemeinde, die auf dem Fundament des Wortes ruht, kann man Sünde nicht mehr sagen. Wirklich? Es ist schon schockierend. Und ich hoffe, ihr versteht das. Es geht nicht um Selbstüberhebung über andere Gemeinden, sondern ich möchte euch zurufen, wie weit das Ganze gediehen ist und wie diese Gemeinde ein ziemlicher Fels in der Brandung ist. Es gibt auch diverse andere, die das gut machen, das toll machen, finde ich. Aber ich möchte euch daran erinnern, wie gut ihr es hier habt. Geistliche Worte gebraucht die Bibel und sie muss es auch. Erlösung und Heil. Soll ich das jetzt auch anders übersetzen? Oder hatte ich neulich in einer Kinderstunde. Da ging es um einen Besessenen in der Bibel. Der Gerasener, in unserem Gebiet der Gerasener, ja? Der war ein Besessener. Das wurde nicht so gesagt in der Kinderstunde. Er hat eine schlimme Krankheit gehabt. Nein. Nein. Das ist so nicht. Lass uns vielleicht im Nachgang zu dieser Predigt, die keine Textauslegung heute war, verstehe ich, aber einfach nochmal innehalten. Es geht mir nicht so sehr darum, dass ihr euch hinterfragen müsst, deutet ihr die Bibel zu sehr um oder sowas, sondern heute möchte ich wirklich, das liegt mir ganz am Herzen, euch mitzugeben, wie gut ihr es habt, auch Prediger zu haben, die eng am Wort sind, dass das verkündigen, was Gott gegeben hat und nicht versuchen, es toll aussehen zu lassen, oben noch Sahne drauf zu sprühen und irgendwelche Zuckersprinkles drauf zu machen, damit es auch gut schmeckt. Ich werde nicht durch Selbstwertgefühl gerettet, sondern durch das Wort. Amen. So, ich möchte noch zu einer Gebetsgemeinschaft aufrufen, einladen.